England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Friedensrichter Trelawney, Dr. Livesey und die anderen Herren, die an unserem Abenteuer teilnahmen, haben mich damit beauftragt, die ganze Geschichte von der Schatzinsel aufzuschreiben, mit allen Einzelheiten und nichts zu verschweigen als nur die Lage der Insel. Und auch das nur, weil dort noch ungehobene Schätze liegen.
Die weltbekannte Verfilmung von Robert Louis Stevensons spannendem Roman Die Schatzinsel. Wer erinnert sich nicht daran, mit Michael Ande damals als Kinderstar in der Hauptrolle? Ich hab's geliebt. Um mehr über diesen großen schottischen Autor und seine Heimat Edinburgh zu erfahren, sind der Klaus Behling und ich für ein paar Tage in die Hauptstadt Schottlands gereist. Ihr könnt jetzt miterleben, was wir dort Interessantes erfahren haben.
Lieber Alexander, heute habe ich eine Überraschung für dich. Ich habe dich eingeladen in mein Lieblingsrestaurant in Edinburgh.
Das ist natürlich der Wahnsinn.
Nämlich in die Oysterbar im Royal Café in Edinburgh. Die ist aus dem Jahr 1863. Und hier, wo wir jetzt sitzen, haben schon Robert Louis Stevenson und Sir Conan Doyle gesessen. Zwei berühmte Schriftsteller und zwei berühmte Schotten.
Sag mal, du bist ja der Doktor der englischen Literaturwissenschaft. Erzähl mir doch mal ein bisschen was über Robert Louis Stevenson.
Stevenson war ja ein Mann, der hier begonnen hat. Viele kennen ihn nur als Autor von Schatzinsel und Jekyll und Hyde. Und man muss mal sagen, in dieser Zeit, ja, also Mitte des letzten Jahrhunderts, solche Geschichten sich zu erdenken, ist schon eine große Sache. Und seine Südsee-Geschichten sind wirklich ein großes Erlebnis.
Legendär. Besonders interessiert hat mich vor kurzem eine Dokumentation auf der BBC, und zwar über die Leuchttürme in England. Und ich wusste gar nicht, dass Robert Louis Stevenson aus einer berühmten Leuchtturmwärter bzw. Leuchtturmingenieur...
Ingenieure.
Und zwar haben die den berühmten Bell Rock hier in Schottland gebaut. Und das war der schwerste Leuchtturm, den es zu bauen gab, weil der so quasi mitten im Meer war, wo nur an bestimmten Zeiten und Gehzeiten am Tag der Felsen, auf dem dann dieses Gebäude errichtet wurde, frei war. Und da hat man mehrere Jahre, ich glaube 12 Jahre lang, um endlich die Schiffe alle zu retten, die dort auf den Felsen immer aufgekommen sind, bei Wind und Wetter diesen Leuchtturm, den Bell Rock, das war einer der ersten der Welt, der heute noch übrigens funktioniert. Und den hat die Familie Stevenson.
Aber da siehst du mal, wie die Geburt einen prägt, ja?
Lieber Klaus, du warst mal wieder sehr findig. Wir haben über Robert Louis Stevenson geredet und der Mann hat mich ja immer fasziniert, weil eines meiner Lieblingsbücher ist Die Schatzinsel, aber einer meiner Lieblingsfilme noch mit Michael Ande war die Verfilmung der Schatzinsel, eine internationale Verfilmung, ein Mehrteiler. Und du hast dich mit einem bekannten Mann, der in Oxford studiert hat und uns schon mal durch Edinburgh geführt hat, über das Leben und Wirken von Robert Louis Stevenson unterhalten. Sozusagen zwei Experten der englischen Literatur. Und da wollen wir mal reinhorchen.
Aber vorher wollen wir uns das Leben von Robert Louis Stevenson ein bisschen näher anschauen. Stevenson wurde im Jahr 1850 in Edinburgh geboren. Sein Vater, Alex hat es ja schon erwähnt, war der berühmte Leuchtturmbauer Thomas Stevenson.
Ja, und diese Familie hat ja auch den weltbekannten Bell Rock Leuchtturm in Schottland gebaut. Eine wirkliche Meisterleistung. Natürlich wäre es nur logisch gewesen, dass der junge Robert Louis ebenfalls Ingenieur wird, aber er war sehr kränklich und wie die Mutter hatte er sein Leben lang mit den Bronchien zu schaffen. Außerdem schrieb er schon als Kind gerne kleine Essays und Geschichten und so stimmte sein Vater auch zu, dass er nach der Schule Jura studieren durfte. Seinetwegen durfte er auch Schriftsteller werden, aber es gab eine Bedingung, das Jurastudium musste er beenden.
Tja, in Edinburgh führt Robert Louis erstmal ein wildes Leben. Er geht in einen Debattierclub, zieht mit seinem Cousin durch alle Kneipen und raucht Haschisch. Doch tief in seinem Herzen schlummern erste Ideen für spannende Geschichten.
Übrigens, dass er später Abenteuerbücher und andere Suspense-Stories schreibt, ist nach eigenen Angaben von Robert Louis Stevenson darin begründet, dass er seine Nanny, die ihm früher immer etwas abends vorgelesen hatte, einfach auf diese Weise irgendwie verewigen wollte.
1872, mit 22 Jahren, ist er fertiger Anwalt, will aber nun doch Schriftsteller werden. Zunächst lebt er vom Geld seines vermögenden Vaters. Er beginnt während der Sommerferien
Sommermonate durch Europa zu reisen und in den Wintermonaten zu schreiben. Unter anderem gibt er in London das Conservative Weekly Journal heraus. Er hält sich in Deutschland, Antwerpen und Frankreich auf, später auch in einem Sanatorium in Davos.
In Frankreich lernt er seine spätere Frau kennen, die Amerikanerin Fanny Osborne, die sich von ihrem Mann in den USA getrennt hatte, um in Paris einfach Malerin zu werden. Sie hatte schon 3 Kinder, die Stevenson wie seine eigenen angenommen hat, aber erst 1880 lässt Fanny sich scheiden und die beiden heiraten dann in San Francisco. Man muss ja ehrlich sagen, bis dahin hatte der gute Stevenson noch nichts Nennenswertes geschrieben. Von seinem Vater bekam er ja stolze 250 Pfund Apanage im Jahr. Das war sehr viel Geld damals. Und erst wieder zurück in Schottland, in einem Ferienhaus in der Nähe von Balmoral Castle übrigens, schreibt er dann seinen ersten richtigen Roman. Treasure Island, zu Deutsch die Schatzinsel. Und auf die Idee war Robert Louis Stevenson gekommen, weil er für seine Frau Fanny und deren Sohn eine Insellandkarte gezeichnet hatte. Und als das Buch dann 1883 erscheint, ist es sofort ein Bestseller. Im Nu werden 75.000 Exemplare verkauft.
Bald darauf erleidet Stevenson einen Blutsturz, lebt des Klimas wegen und um seinen Typhus auszukurieren 2 Jahre in Huer, Frankreich, kehrt dann aber nach Bournemouth zurück. Dort lernt er seinen väterlichen Freund, den Schriftsteller Henry James, kennen. 1886 geht es mit dem Erfolg endlich weiter.
Erst erscheint der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde, dann sein Roman Entführt, zahlreiche Erzählungen und Reiseberichte ebenso. Und nachdem sein Vater 1887 verstorben war, raten die Ärzte dem ständig kränkelnden Schriftsteller, in ein wärmeres Gefilde umzuziehen. Und deswegen verlässt er England und geht mit seiner Mutter, mit Fanny und den Stiefkindern in die USA, in Fannys Heimat. Und dort leben sie in den Adirondack Mountains. In New York freundet er sich dann auch noch mit Mark Twain persönlich an, der ja ebenfalls begeistert Reisebücher schreibt.
Durch seinen großen Erfolg ist Stevenson jetzt auch wohlhabend genug, mit der Familie eine teure Südseereise zu unternehmen, während er gleichzeitig literarisch weiter sehr produktiv ist. Ich reise nicht, um irgendwo hinzufahren, sagte er später, sondern um zu fahren. Ich reise um des Reisens willen. Die große Sache ist, sich zu bewegen.
Die Südseereise auf dem Schoner Casco führt ihn 1888 über Tahiti und andere Inseln nach Honolulu auf Hawaii. Und dort bleibt Stevenson dann ganze 5 Monate und studiert mit Hilfe des Königs Kalakaua die sozialen und politischen Verhältnisse Polynesiens. Erst 1893 kehrt er noch einmal dorthin zurück. Aber jetzt gehört Hawaii schon zu Amerika. Das ist ein trauriger Moment für ihn.
Die Südsee fasziniert ihn weiterhin so stark, dass er 1893 auch Samoa besucht und dort sofort bei Apia ein Anwesen kauft. Das war seine Welt, die polynesische Welt der Geheimnisse und des Okkulten. 1890 siedelt die Familie dann endgültig auf die Plantage nach Samoa über, in einen Bau im Kolonialstil. Alle kommen mit, der ganze Stevenson-Clan, betreut von 12 samoanischen Dienern.
Jetzt könnte man ja denken, Robert Louis Stevenson sei hier im Paradies ein bisschen faul geworden. Aber das Gegenteil war der Fall. Hier schreibt er nämlich legendäre Stories wie Der Flaschenkobold, Catriona und Der Strand von Falesa.
Doch seine schwache Gesundheit wird nicht besser. Auch Tuberkulose hat er hinter sich. Da er sich aktiv, auch finanziell, für die Ureinwohner Samoas einsetzt, die durch britische und deutsche Farmer zunehmend unter Druck geraten, schwächt er sich noch weiter. Am Abend des 3. Dezember 1894 bricht er dann wegen einer Hirnblutung bewusstlos zusammen und stirbt, mit nur 44 Jahren. Die Familie begräbt ihn, wie von ihm gewünscht, am Gipfel des Mount Waea.
Was für ein Leben!
Ich sitze hier zusammen mit dem Literaturkenner Alistair Sim. Alistair, du hast in Oxford studiert, du bist ein Kenner der Literatur von Stevenson. Was war Stevenson für ein Mann?
He was immensely curious about everything. I think partly because he'd grown up as a very sickly young man. He didn't go out very much. And so he spent all his time partly with his imagination, but also with his nanny, who was a Presbyterian Scotswoman known as Alison Cumming.
Er interessierte sich für alles. Als frühkrankes Kind wuchs er mit seiner Fantasie auf, auch durch seine Nanny Cammy. Sie erzählte ihm, womit sie aufgewachsen war. Geistergeschichten, die Protestantenkriege, über Bonnie Prince Charlie. Auch der Teufel ist in Schottland allgegenwärtig. Sein Vater wollte ihn ins Leuchtturmgeschäft zwingen. Robert Louis besuchte das Ingenieurstudium. Das war aber nichts. Er wollte Geschichten, suchte die Altstadt auf, Pubs, sprach mit Bettlern und Handwerkern in Edinburghs Unterwelt. Er arbeitete auf dem Land und hörte auch dort Geschichten der Generationen. Manchmal ging er in eine Kirche, um dort schottische Drohpredigten über die Hölle zu hören.
He goes around the city, he's just interested in stories. He goes around the old town, he goes to really disreputable pubs, he speaks to the beggars, the workers, the people who are selling stolen goods and so on, and he really sort of gets a sense of the underworld of Edinburgh. He also goes out into the countryside. He goes walking in the hills, the Pentland Hills, just south of Edinburgh. And hears the stories that people have been telling for generations about living out there in the wild countryside, about the various armies that have walked through those hills. And he also walks over those hills to a church called Glencours, where there is the most wonderful hellfire preacher. Now, Stevenson is not a believer in a traditional sense, but he really loves a good Scots traditional hellfire sermon, something that will tell you in quite graphic detail what will happen to you if you don't repent. So he has wonderful, wonderful self-upbringing as a child, as an adolescent, just going out hunting stories. He knows that's what he's for.
Es gibt ja diesen berühmten Leuchtturm. Was gibt es denn über den zu erzählen?
Yes, the Bell Rock, because his family are the Lighthouse Stevensons. For two generations before him, they've been the great lighthouse builders. They've gone to the most inaccessible rocks off the coast of Scotland. They've built these fantastic, robust towers that are still there, still shining their lights out, you know, nearly 200 years later.
Über zwei Generationen waren die Stevensons berühmte Leuchtturmbauer. Bell Rocks Licht ist immer noch da. Diese Felsen an der Ostküste Schottlands sind oft von der Flut bedeckt. So gab es Schiffsunglücke. Also baute Stevensons Vater den Leuchtturm. Er wollte auch den Sohn dort, doch dessen Liebe gehörte dem Großen, dem Dunklen, nicht der Mathematik.
But Stevenson, his mind was always drawn to the kind of the uncanny, the dark, the ambiguous. So a sort of straightforward mathematical job really wasn't going to be for him.
Wenn man heute den Namen Robert Louis Stevenson hört, denkt man natürlich vor allem an seine Südseegeschichten, an die Geschichten des Reisens der weiten Welt. Gab es einen bestimmten Punkt, an dem Stevenson entschieden hat, da muss ich jetzt hin?
Yes, I mean he started off obviously in Scotland and you know a lot of his stories like Kidnapped are very much set in that Scottish environment.
Seine Geschichten begannen in Schottland, aber er kränkelte ja mit der Lunge. Erst ging er nach Frankreich, dann verliebte er sich in eine Kalifornierin. Sie lebten zunächst in Kalifornien, dann erst kamen Hawaii und Samoa. Er liebte das Klima dort, kämpfte auch für die Samoaner gegen die Kolonisierung. Trotzdem blieb sein Herz in Schottland. Auf Samoa nannte man ihn Tusitala, Geschichtenerzähler. Man baute eine Straße zu seinem Haus. Doch seine Seele wollte nach Hause zurückkehren, vor allem nach Edinburgh.
Being in that climate, he actually became a real champion in Samoa for the independence of Samoan people. Because at the time, both Germany and Britain were trying to colonize Samoa. And he was actually standing up for the rights of the people who already lived there to make sure that they weren't just completely taken over by either of these two empires. But his heart was always in Scotland. Above his house, Tusitala, in Samoa, is a tomb where he's laid. The locals there, because they loved him, and he built a special road up to the place where he placed his tomb. But the words there are words that he wrote and thought, thinking about Scotland. Home was a hunter, home from the hill, and a sailor home from the sea. Always his soul was wanting to return, especially to the hills just south of Edinburgh.
Ich selbst mag am liebsten seine Hawaii-Geschichten und mag die Südsee-Geschichten. Ich weiß aber, dass sein Lebensende auf Samoa ein sehr schwieriges war.
He was working right up to the last though. He was a very sickly man, but he didn't know he was dying. Just obviously he was unwell, but he thought the climate there was helping him. His wife was very good at looking after him. He'd settled, you know, I think happily into the life of Samoa. But then suddenly he just turned around and said to his wife, Fanny, I've got a headache. I feel terrible. And then he fell unconscious. So,
er arbeitete noch am letzten Tag und wusste nicht, dass er sterben würde. Plötzlich sagte er zu seiner Frau, ich habe Kopfschmerzen. Dann wurde er bewusstlos. Er starb in voller Schaffenskraft.
Just suddenly cut off like that.
Was würdest du als seinen wichtigsten und literarisch wertvollsten Roman nennen?
I absolutely love Treasure Island because it's just such a good romp. But I think if you're saying what's the really important one, it's actually Jekyll and Hyde. Because it's actually very, very culturally.
Ich liebe die Schatzinsel, doch am wichtigsten ist sicher Jekyll und Hyde, von großem kulturellem und wissenschaftlichem Wert. Jemand, der ihn beeinflusst hat, war Sigmund Freud. Jekyll und Hyde las man in ganz Europa. Es gab Theaterstücke davon. Man lernte, dass die zwei Seiten von Hyde und Jekyll mit dem Unterbewusstsein zu tun hatten.
This idea that you have Jekyll and Hyde, the id and the ego, this sort of thin layer of rationality, but underneath it, this deep id, this unconscious, this Mr. Hyde that is driving so many of our actions and that we actually can't control.
Weiß man, ob es irgendeine Figur in seinem Leben gegeben hat, dass diese Jekyll und Hyde Story mitbefördert hat?
I don't know about the special person, but I think it very much grows out of this sense of Edinburgh as two cities. I think Edinburgh is a Jekyll and Hyde city because where Stevenson.
Es hat mit Edinburgh als Jekyll und Hyde Stadt zu tun, mit den zwei Stadthälften. Die neue Stadt, wo Stevenson aufwuchs, ist rational, mit guten Proportionen, der helle Teil. Aber als Teenager ging er in die Altstadt, ein dunkler Ort mit Prostituierten und Diebstahl. Ja, Edinburgh formte Jekyll und Hyde.
Is the character that really informs Jekyll and Hyde.
Ich habe kürzlich wieder Treasure Island in der Hand gehabt und habe das gelesen und habe gedacht, mein Gott, diesen Mann kann man heute noch lesen. Er hat eine gewisse Modernität, anders als viele Autoren seiner Zeit, die, wenn man sie heute liest, einem furchtbar umständlich vorkommen.
It says, isn't it? I mean, I sometimes read Walter Scott or Wilkie Collins.
Ja, nicht? Walter Scott und Wilkie Collins sind heute schwierig. Stevenson kannte die Schichten seines Publikums. Er blieb einfach und interessant. Er schrieb nach seiner Hochzeit mit Fanny auch für seinen Stiefsohn, Fannys Sohn Lloyd. Er war Stevensons erster Leser. Das hat das Schreiben für ihn klarer gemacht.
Heiress, originally from Indiana, but living in California. She's already split up with her husband. She's got this lovely young son, Lloyd. And Stevenson becomes a second father to him. And he's always got this boy in mind when he's writing these stories. That's going to be the first audience. He wants them to be written to be something that Lloyd is going to enjoy. And that just gives us sort of clarity, I think, to the writing that so many other authors of the time struggled for.
Gibt es denn Nachfahren von Stevenson? Weiß man das?
I don't know who the family members are, but I know that his house in Harriet Row.
Ich weiß nichts davon, aber sein Haus in der Harriet Row in Edinburgh wird manchmal von den heutigen Bewohnern geöffnet. Es ist ein Airbnb. Nein, seine Vitalität und Zugänglichkeit ist nicht außer Mode.
In Robert Louis Stevenson's house, but he's very, very much, I think, you know, warmly cherished in our memories. Like you see, he's one of these authors of such vitality and accessibility that he's never gone out of fashion.
Lieber Alistair, ich danke sehr für dieses Wissen, an dem wir teilnehmen durften. And let's hope that Stevenson will be a writer for the future as well.
I think so. Thank you very much.
Thank you very much.
Übrigens, wir bleiben für euch noch einige Wochen in Schottland und haben dort viele interessante Geheimnisse entdeckt. Immer wieder einschalten.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.